Heute geht es um ein Thema, das gerade überall in Medienhäusern diskutiert wird, nämlich künstliche Intelligenz im Journalismus. Und ich freue mich sehr, dass ich eine der Top-Expertinnen heute zu Gast habe, nämlich Marie Kick. Und mit ihr spreche ich über Chancen, offene Fragen und darüber, was schon für Journalistinnen und Journalisten sich aktuell konkret verändert, was nämlich ganz schön viel ist. Ich kenne Marie noch von der Deutschen Welle, deswegen duzen wir uns. Schön, dass du da bist, Marie.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich steige ein mit der ersten Frage, nämlich du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema künstliche Intelligenz, nicht erst seitdem ChatGPT quasi so für den Massenmarkt ausgerollt worden ist. Wann hast du denn das erste Mal gespürt, dass KI wirklich deinen journalistischen Alltag verändert?
Das ist eine interessante Frage, weil Alltag was es tatsächlich ganz lange nicht berührt hat. Also ich habe ja immer mich für Innovation im Journalismus interessiert und deswegen habe ich auch ganz früh immer Sachen ausprobiert, auch in dem Wissen, dass es noch nichts mit dem Alltag zu tun hat, aber weil ich halt einfach irgendwie die neuen Sachen sehen wollte oder überlegen wollte, wo könnte das hingehen in der Zukunft. Dass es wirklich den Alltag berührt hat, war, glaube ich, tatsächlich erst mit GPT 3.5, also ein bisschen vor ChatGPT, aber als ich gesehen habe, wie diese Maschine schreibt, da wurde mir langsam klar, okay, das nimmt Dimensionen an, die ich selber nicht für möglich gehalten hätte. Und da, also da kommen Maschinen, die schreiben können und die so schreiben werden können wie Menschen. Und das bedeutet was für den Journalismus.
Du bist ja auch eine der drei Hosts vom KI-Podcast. Ihr seid ja sehr früh gestartet beim Bayerischen Rundfunk mit diesem Podcast. Neben KI Verstehen beim Deutschlandfunk ist es immer so der Podcast, den ich allen empfehle, um so in dieses Thema KI quasi einzusteigen und mehr zu erfahren und sich aufzuschlauen. Was würdest du sagen, waren so Themen, wo ihr euch ja auch sehr tief reingrabt, die dich total überrascht haben, so vielleicht in den letzten 12 Monaten?
Also uns überrascht immer wieder die Geschwindigkeit. Das finde ich total krass. Also ich glaube vor allem, vielleicht ich auch noch mehr als die anderen Hosts. Ich habe von der Persönlichkeit her einfach so was Skeptisches in mir und ich mag immer diesen riesigen Hype nicht so gerne. Und ich finde, man hat das ganz oft gesehen in der Technologiegeschichte, dass die Leute sich halt ganz krasse Sachen ausmalen, wie dann im Jahr 2000 überall die Autos rumfliegen werden. Und in Wirklichkeit kommt es halt dann nicht so. Und bei KI merke ich aber immer wieder, dass ich doch unterschätze, wie viel diese Technologie kann. Ich glaube, weil ich mich früh mit neuronalen Netzwerken beschäftigt habe und relativ gut verstehe technisch, wie die funktionieren, traue ich denen dann immer so wenig zu, weil ich quasi sehr auf dem Standpunkt bin, dass die nicht denken können, dass die nicht wirklich logisch, rational, analytisch, wie auch immer, Schlüsse ziehen können, sondern dass es halt nur Statistikmaschinen sind. Aber was ich immer wieder unterschätze, ist, dass man auch mit so einer relativ stupiden Statistik-Sprachmaschine halt dann so viel erreichen kann, wie zum Beispiel echt reflektiert klingende Texte erzeugen oder Computercode schreiben, der wirklich gut funktioniert. Also ich glaube, habe ich das Gefühl, im KI-Podcast alles halbe Jahr ungefähr sind wir wieder an dem Punkt, wo wir Themen wieder neu aufmachen müssen, wo wir neu über den Arbeitsmarkt reden, über die Tools, die rausgekommen sind und ja, uns eigentlich ständig auch selber sehr kritisch gegenseitig nochmal fragen, was von dem, was du vor einem halben Jahr gesagt hast, ist eigentlich überhaupt noch richtig und wo musst du vielleicht deine Prognosen ein bisschen anpassen.
Du warst bei der Deutschen Welle bis April AI Chief Officer. Was war denn deine Aufgabe da konkret?
Ich habe das KI-Team aufgebaut und die KI-Strategie für den Laden gemacht und weil ich das jetzt die letzten paar Jahre gemacht habe, also ist auch in der Zeit, in der das Thema KI neu war und in der es diese Rolle und dieses Team vorher noch nicht gab, war meine Aufgabe so ein bisschen alles. Also war schon eine Art Traumjob für mich, weil ich komplexe Situationen mag und weil ich total gerne auch einfach in Situationen reingehe, wo viel Unklarheit ist und wo ich viel Gestaltungsspielraum habe. Und ich habe wirklich von, was müssen wir den Redaktionen jetzt sagen, was müssen die wissen über KI, was dürfen die benutzen und was nicht. Welche Tools wollen wir der Organisation zur Verfügung stellen? Bis hin zu, was muss die Intendantin wissen, was muss die Geschäftsleitung wissen, wie stehen wir Big Tech gegenüber, einfach so ganz großen strategischen Fragen, habe ich mit meinem Team einfach so das ganze Spektrum abgedeckt.
Und kannst du so Beispiele nennen, wo du sagen würdest, irgendwie dadurch ist zum Beispiel auch dein Alltag effizienter geworden, wo du KI im Alltag eingesetzt hast in deiner Funktion?
Klar, also ich habe zum Beispiel mir so über die Jahre so ein System zusammengebaut, wo meine ganzen Notizen drin leben. Also alles, was ich notiere, ist in Markdown-Files. Und da kann ich natürlich von smarter Suche bis hin zu Chatbots das alles benutzen, um Meetings vorzubereiten, auch in meinem Schreiben. Da merke ich tatsächlich den größten Impact. Ich halte ja auch viel Vorträge und gebe Workshops und schreibe über das Thema KI. Und immer wenn ich da jetzt was schreibe, dann läuft nebenbei quasi eine kleine KI mit, die sich anguckt, was ich bisher so geschrieben habe, was ich alles für Artikel gespeichert habe, die ich interessant fand. Und die gleicht quasi ständig mein Denken ab mit dem, was ich oder andere früher gedacht haben und macht mir dann Vorschläge für noch andere Quellen, die ich einbeziehen könnte oder Querverweise zu meinen eigenen früheren Notizen. Und das finde ich einfach, also da weiß ich genau, weil ich davon geträumt hätte, als ich angefangen habe zu schreiben und zu denken, fühlt sich immer noch an wie so ein absolutes Science-Fiction-Ding, dass das funktioniert.
Also quasi so dein persönlicher Assistent, der immer mitläuft und sich Notizen macht.
Genau, der aber irgendwie Zugang hat zu Bibliotheken hat und auch von mir selber kuratierte Infos und da einfach super schnell genau die relevanten Passagen rauszieht. Und dann, genau, und dann kommt natürlich noch so normalerer Kram dazu, wie Übersetzung. Ich denke ganz oft in zwei Sprachen, weil ich bin auf Englisch und Deutsch erzogen worden. Und wenn ich schreibe, kann ich halt einfach ein Wort in egal welcher Sprache schreiben und halt mit einer Tastenkombination das dann übersetzen lassen. Und da habe ich irgendwie ganz viele Shortcuts, die ich total hilfreich finde, weil man beim Schreiben ja manchmal in so einen Denkflow kommt, der dann unterbrochen werden würde, wenn ich jetzt ein Wörterbuch rausziehen müsste oder ne, wenn ich so bestimmte Sachen dann nachschaue, dann würde ich die ganze Zeit auf so Tangenten kommen. Und dadurch, dass aber die KI da quasi im Hintergrund mir so alles bereithält, was ich brauche, muss ich den Satz gar nicht unterbrechen, um halt dann noch so ein Stückchen Übersetzung oder noch so ein Stückchen Quelle dazu zu bekommen.
Ich glaube, eine Herausforderung ist ja, dass es beim Thema KI so ein krasses Spektrum gibt an Wissensbasis. Ne? Also auch in Redaktionen gibt es ja unglaubliche Unterschiede, ne? Von denen, die ChatGPT so ein bisschen in der Freizeit nutzen, zu Medienhäusern, die das komplett unterbinden und sagen, ihr dürft das nicht benutzen, zu Prozessen, die quasi damit automatisiert werden, zu eigenen Chatbots, die quasi gestartet werden, zum Beispiel beim SWR, so die auf das eigene Archiv zugreifen, zu Menschen wie dir, die quasi auch selber programmieren können oder eben irgendwie daran arbeiten, Avatare von sich zu erstellen, die quasi parallel zu dir Vorträge halten können in der Zukunft. Also da gibt es ja so eine große Range, sag ich mal. Und was würdest du sagen, ist so ein Potenzial, was aus deiner Sicht bisher eigentlich in Redaktionen noch nicht so wirklich gehoben worden ist, was aber eigentlich voll die Wirkung entfalten könnte?
Ja, das ist ganz klar, den Datenschatz zu nutzen, der schon da ist. Weil das ist ein bisschen das Ding mit all diesen KI-Tools. Die KI ist nur so schlau wie die Daten, die sie hat. Oder jedes System, auch jeder Automatisierungsprozess, der funktioniert nur, wenn halt die zugrunde liegenden Programme und Teilschritte, wenn die irgendwie klug aufgesetzt sind und überhaupt die Voraussetzungen stimmen, dass diese ganzen Teile da zusammenarbeiten können. Und ich finde, das haben wir bei der Deutschen Welle uns angeguckt, das sehe ich aber auch in ganz vielen anderen Medienunternehmen. Wir haben da ganz viel wirklich wertvolles Zeug, was erzeugt wird. Weil das, was Journalismus leistet, ist ja neue Informationen zusammenstellen. Sei das, weil die Personen an der Quelle wirklich neue Informationen holen, weil die als Augenzeugen irgendwo dabei waren, weil die ein Interview geführt haben und wirklich auch einen Gedanken aus einer Politikerin rausholen, den davor die Welt nicht wusste. Oder sei es, weil man die Informationen, die da sind, anders aufbereitet, weil man mit seiner Expertise was analysiert. Also da wird Information geschaffen. Und das ist genau das per Definition, was die großen Sprachmodelle nicht können. Die können Informationen gut sortieren, gut strukturieren, gut komprimieren und wiedergeben. Aber die brauchen neue Informationen. Und Informationen zu aktuellem. Und das ist das, was der Journalismus herstellt. Das heißt, es ist unglaublich wertvoll, egal wie du es nutzen willst. Ob du es in deinem Unternehmen nutzen willst oder ob du überlegen willst, mache ich Lizenzierungsverträge, verkaufe ich das in irgendeiner Form, gebe ich OpenAI und Google Zugriff zu meinen Datenbanken, zu meinen Informationen. Aber was man da noch heben muss, ist eben, dass die Informationen strukturiert vorliegen und dass man gut damit arbeiten kann. Also was ich meine, ist wirklich auch, dass man ein einheitliches Datenbanksystem hat. Also das ist, wenn die eine Journalistin vom Interview zurückkommt, dass sie das wo ablegen kann und dass es noch auffindbar ist, einen Monat später, wenn jemand einen Hintergrundartikel schreibt und vielleicht gar nicht weiß, dass in dem Interview noch so ein Goldzitat drin steckt. was im Originalartikel vielleicht nicht das Thema war, aber was nebenbei gesagt wurde. Und das ist eigentlich das Potenzial von KI, dass es uns hilft, mit egal wie komplex, wie riesig diese Datenlage ist, dass es uns eigentlich helfen würde, die Zusammenhänge darzustellen zwischen den ganzen Interviewschnipseln, Audios, Videos, die der Journalismus jeden Tag erzeugt. Und wenn man das nutzen könnte, glaube ich, dann könnte man noch wirklich viel besseren, qualitativ hochwertigeren und auch effizienteren Journalismus machen und den dann auch zuschneiden auf viel spitzere Zielgruppen, viel besser, als es heute möglich ist mit den Ressourcen, die wir haben.
Und hast du das geschafft bei der Deutschen Welle, dieses Wissen quasi verfügbar zu machen?
Wir haben angefangen und ich hoffe, dass mein Team das jetzt weiterführt.
Weil es ist ja wahrscheinlich eine Herkulesaufgabe, ne? Sowas über auch so ein großes Haus auszurollen.
Na klar, also es ist eine Riesenaufgabe. Also das ist auch das, was viele Leute missverstehen. Man kauft nicht einfach eine KI und stöpselt die an und dann funktioniert die und kann arbeiten, sondern die ist nur so wertvoll wie die ganzen Schnittstellen, zu denen sie Zugriff hat. Und das heißt, dass man dass man gut strukturierten Laden braucht, um das gut nutzen zu können. Ja, und ich glaube, dieser Umbau findet aber statt. Das sehe ich in ganz vielen Medienunternehmen. Also ich glaube auch, dass das noch Monate bis Jahre dauert, bis meine Vision von so einem komplett effizienten Netzwerk da erfüllbar ist. Aber technisch ist es auf jeden Fall möglich. Also man muss es halt organisieren und man muss Zeit und Geld investieren in diesen Umbau.
Wir haben ja vor einigen Jahren zusammengearbeitet beim DW Lab, quasi beim Innovationslabor der Deutschen Welle, bevor du AI Chief Officer wurdest. Ihr hattet da ja auch ein ganz spannendes Projekt. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen zu diesem KI-Avatar. Ich habe quasi Zusammenfassungen gelesen und habe verstanden, ihr habt keinen Menschen quasi geklont, der moderieren hätte können, sondern man hat ganz klar gesehen, es ist quasi ein kleiner Roboter, sage ich mal. Was ist aus diesem Experiment geworden? Hat man das quasi ins Programm aufgenommen und was ist so deine Haupterkenntnis anhand von diesem Experiment? Ja.
Das war ein Projekt, da geht es quasi um die Nutzerseite. Also wie nutze ich KI nicht intern in meinen Prozessen, sondern wie nutze ich KI wirklich im Endprodukt, um effizienter zu sein. Und die Deutsche Welle sendet ja in 32 Sprachen und wir haben dann schon immer ganz viel Adaption im Haus gehabt und haben eben auch Teams, die sehr klein sind und die dann beispielsweise Instagram-Reels von anderen größeren Redaktionen adaptieren, aber nicht immer halt eine Person haben, die auch moderiert, die sich dann vor die Kamera stellen würde und das Ganze nochmal neu einsprechen würde, sondern da gibt es eben verschiedene Level von Adaption. Manchmal wird da nur eingesprochen, manchmal wird untertitelt. Und was uns eben interessiert hat, ist, ob KI uns die Möglichkeit gibt, da eine Person vor die Kamera zu stellen, ohne dass man einen Mensch braucht an der Stelle. Also für genau diese kleinen Teams. Und das Experiment war dazu da, um wirklich auch zu gucken, in den verschiedenen Dimensionen, wollen wir das überhaupt und funktioniert das überhaupt? Also wollen die Nutzen denn das? Macht das einen Unterschied, ob ich ein Reel gucke und ob dann da gar keine Person auf dem Bildschirm zu sehen ist oder ob da ein echter Mensch ist oder ob da eben eine kleine Roboterfigur ist? Gucken die Leute das dann länger an? Kommentieren die das dann mehr? Bleibt dann mehr hängen? Bestraft das der Algorithmus vielleicht, ne, wenn dann ein kleiner KI-Roboter ist? Und aber auch, passt das zu unseren Workflows? Spart das der Redaktion überhaupt Zeit im Vergleich zu einem Mensch? Da haben wir immer, und das machen wir heute noch, versucht, sehr iterativ zu arbeiten und wirklich einfach so Schritt für Schritt einfach Daten zu sammeln darüber, was funktioniert und was nicht. Und wie das so oft so ist mit so Experimenten, die Ergebnisse waren nicht ganz eindeutig. Also wir haben teilweise gesehen, dass dieser kleine Roboter gut ankam. Wir glauben, dass es eine gute Entscheidung war, da kein total menschenähnliches Wesen hinzustellen, einfach aus Vertrauensgründen, aus Markengründen. Wir haben gesehen, dass es der Algorithmus nicht sonderlich abstraft. Aber wir haben weder super starke positive noch super starke negative Effekte gesehen. Zumindest nicht auf einer Skala, die statistisch signifikant wäre. Das heißt, was wirklich das Ergebnis von diesem Experiment war, war, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das noch weiterführen, wir müssen das weiter beobachten. Und wir haben das mittlerweile ausgerollt. Wir haben dieses Roboterwesen auch mehreren Redaktionen zur Verfügung gestellt. Und ich bin ja jetzt seit ein paar Tagen raus aus der Deutschen Welle, aber wenn mich nicht alles täuscht, wird das verwendet von verschiedenen Sprachen, aber halt weiterhin in diesem Test-Setting. Also dass man halt sagt, Redaktionen können das ausprobieren, aber die sollen bitte messen, Kommt das gut an? Die sollen gut auf die Reaktionen horchen. Die sollen bitte das Hintergrundmaterial mitposten, das unser Publikum aufklärt, über was da passiert. Und dann müssen wir einfach gucken, ob sich das langfristig, kosten-nutzenmäßig, ob sich das lohnt und ob die Vorteile eben überwiegen oder ob man dann irgendwann wieder sagt, nee, wir lassen es einfach.
Und was ist deine persönliche Einschätzung? Also es gibt ja schon so menschenähnliche Avatare, vor allem in Asien. Da hat man ja nicht so große Berührungspunkte mit dieser Technik quasi, wo man dann sagt, irgendwie auch in Japan zum Beispiel gibt es schon Sendungen, die von Avataren moderiert werden und wo die Menschen offensichtlich gar nicht so große Probleme mit haben. Glaubst du, dass es in Deutschland sowas auch geben wird in Zukunft noch mehr?
In Zukunft kann auf jeden Fall sein. Ich glaube, also wenn ich eins gelernt habe, ne, das hatten wir auch, als wir über den KI-Podcast gesprochen haben, dann lässt sich die Zeit einfach ständig verändern und manchmal schneller, als man denkt. Mir selber ging es bei synthetischen Stimmen zum Beispiel so. Ich habe früher gedacht, dass ich nie und nimmer mal ein Video gucken könnte, das von so einer Roboterstimme gesprochen wird. Aber sowohl die Stimmen haben sich verändert, als auch hat man sich einfach ein bisschen dran gewöhnt. Wenn man es öfter hört, dann passt sich das Gehirn an. Und jetzt gerade finde ich es nicht mehr so schlimm und kann kurzen Content schon auch mit so einer Robostimme hören. Und ich liebe es zwar noch nicht, aber ich will deswegen nicht ausschließen, dass es, wenn es noch ein bisschen besser wird und ich mich noch ein bisschen mehr gewöhne, dass es dann, ja, dass es einfach anders ist in der Zukunft. Aber das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich will bei ganz vielen von diesen Themen, ich will gar nicht sagen, was ich als Journalistin da richtig finde, weil ich finde, die Entscheidungen, die man da treffen muss, sind dann eher wirklich ethische Entscheidungen über, mit welcher Firma will ich zusammenarbeiten, welche Technologie will ich insgesamt unterstützen. Aber bei so Dingen wie Avataren, Stimmen, ich glaube, da muss man einfach offen sein, verstehen, dass sich das Publikum auch verändert. Schon durchaus überlegen, was man will, ne? Wie man wahrgenommen werden will, wie wichtig Vertrauen einem ist, welche Markeneffekte so ein Einsatz haben könnte. Aber am Ende zählt doch für mich, dass ich das Publikum erreiche. Und wenn meine Nutzenden das gut finden, weil sie das in Japan schon gewöhnt sind, dann kann ich das machen. Und wenn sie es in einer anderen Region nicht gut finden, aus welchen Gründen auch immer, einfach weil es kulturelle Unterschiede gibt, dann finde ich, hat mich als Medienhaus ja nur zu interessieren, was brauchen die Leute in der Region, und ich muss das respektieren und ich muss das versuchen irgendwie zu messen und zuzuhören und zu merken, was funktioniert wo. Aber da finde ich, macht der Journalismus oft den Fehler, dass man so denkt, man hat da wirklich so eine moralische Entscheidung zu treffen. Und ne, das ist für mich so ein Oldschool-Denken. Ich weiß ja, was die Leute wissen müssen, weil ich ja der schlaue Seite-3-Autor bin. Und wenn jemand meinen Text nicht versteht, dann ist die Person dumm. Das, finde ich, ist einfach abgehängt. So müssen wir nicht mehr denken.
Ja, und der Bedarf für Videocontent steigt ja tendenziell eher an. Insofern kann ich mir das eigentlich auch gut vorstellen, dass es durchaus noch viel mehr der Fall sein wird. Und was du auch im Hinblick auf synthetische Stimmen gesagt hast, da gibt es ja auch schon wirklich gute Entwicklungen, wo man fast keinen Unterschied mehr merkt, ne? Und das ist natürlich für kleine Redaktionen gerade auch durchaus ein großer Faktor und auch Kostenersparnis zumindest, natürlich.
Zumindest auf Englisch und Deutsch, ne? Also unseren Avatar haben wir unter anderem auch, oder unsere synthetischen Stimmenexperimente haben wir unter anderem auch mit Indonesisch gemacht. Mhm. Das war dann eine ganz andere Nummer, wie viele Stimmen wir zur Verfügung stellen und wie gut die Sprachqualität da ist.
Weil es einfach viel schlechter war.
Viel schlechter, viel weniger Auswahl auch. Das ist nicht der Fokus der großen KI-Firma, obwohl Indonesien so ein riesiges Land ist.
Mhm. Ich habe noch 2, 3 letzte Fragen, Marie. Was tatsächlich oft auch an uns herangetragen wird bei deinen Korrespondenten ist, wie merkt man denn als Nutzer, als Nutzerin, dass mir Inhalte präsentiert werden, die KI-generiert sind? Was würdest du sagen? Ich meine, es gibt ja kein Stempel oder kein Qualitätsmerkmal quasi. Es gibt langsam so Tendenzen, die kennst du ja auch, quasi auf Bildern das zu markieren, da quasi so ein Gütesiegel zu haben. Aber abgesehen davon, auch bei Content zum Beispiel auf LinkedIn und so weiter, das ist ja nicht sofort ersichtlich, ob das mit KI produziert oder generiert wurde oder eben nicht. Was würdest du sagen oder was würdest du auch Nutzenden raten, wie man da irgendwie sich besser auch durchnavigieren kann?
Also es gibt verschiedene Initiativen, die schon versuchen, das transparent zu machen. In der ARD gibt es auf jeden Fall klare Regeln, dass jeder signifikante KI-Einsatz gelabelt ist, dass man, wenn nicht ein Fehler passiert, auf jeden Fall auf dem KI-generierten Bild immer ein Label drauf hat. Und es gibt auch von den großen Tech-Firmen verschiedene Initiativen, dass die quasi Informationen im Internet hinterlegen mit den Informationen, wo es herkommt. Also Content Credentials zum Beispiel heißt eine Technologie, und da kann man auch ganz spannende kryptografische Sachen machen. Was man natürlich schwer erkennt, ist, ob irgendjemand an irgendeinem früheren Zeitpunkt der Recherche KI genutzt hat. Aber ich glaube, da muss man sich einfach auf die journalistische Sorgfalt verlassen. Und das ist auch nichts anderes, als es früher war. Ne? Also ich habe bestimmte Marken, denen ich dann vertraue, weil ich einfach gelernt habe, die Leute hier bei dieser Marke, die arbeiten meistens ordentlich. Und wenn ich da was lese, dann ist das fundiert und dann kann ich auch nachgucken und merken, dass das stimmt. Und es gibt andere Marken, denen man vielleicht nicht so sehr vertraut. Und es gibt immer Individuen, egal bei welcher Marke, die vielleicht mal Fehler machen oder vielleicht mal leichtsinnig sind. Ich glaube, wie bei allem, man trainiert das wie so einen Muskel. Also indem ich einfach überlege, kritisch nachfrage, mir einen Text angucke. Wenn ich ein komisches Gefühl habe, mich frage, woran liegt das? Wenn ich bestimmte Fakten vorgesetzt bekomme, zu überlegen, kann ich die noch irgendwo anders abgleichen? Kann ich das noch mit einer weiteren Quelle verifizieren? Da gibt es leider keinen einen Zauberspruch oder kein eines Zaubertool, das mir dann sagen kann, ist irgendwas richtig oder falsch oder ist irgendwas KI-generiert oder nicht.
Nutzt du eigentlich noch Social Media? Man spricht ja auch davon, dass die Hälfte des Contents mittlerweile auf Social Media, also auf TikTok auf jeden Fall, auf Instagram auch zunehmend quasi KI-generiert ist.
Also TikTok habe ich nicht, aber weil ich schon auf Instagram Shorts und YouTube Shorts viel zu lange, viel zu oft hängen bleibe, und deswegen habe ich Angst vor der TikTok-App. Also ja, ich nutze es, aber nicht mit einer großen Leidenschaft, eher so aus Zwang.
Und jetzt würde mich natürlich abschließend interessieren, wo geht's für dich hin nach der deutschen Welle? Was kommt jetzt?
Ich mache erstmal ein bisschen Pause und nehme mir Zeit zu denken, Zeit für ein paar kreative Projekte, Zeit mehr zu schreiben. Und genau, und dann gibt's vielleicht bald mehr dazu.
Bin ich gespannt. Vielen Dank, Marie, für das Gespräch.
Vielen Dank auch.